Wissen hören. Präsentiert von Bild der Wissenschaft. Mit freundlicher Unterstützung der Siemens AG.
Es folgt ein Beitrag begleitend zur Januar-Ausgabe der Zeitschrift Bild der Wissenschaft. Am Mikrofon Martin Viehweg. Ein Frühtestsystem, um das Suchtrisiko eines Menschen vorauszusagen, das wollen Forscher momentan entwickeln. Ein Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Bild der Wissenschaft beschäftigt sich mit diesem Thema. Wir wollen an dieser Stelle das Thema Sucht noch einmal grundlegend betrachten. Beim Thema Sucht gibt es einen ganz zentralen Punkt, nämlich die Frage, von was man überhaupt spricht. Was ist Sucht? Wann wird ein Genussmittel zur Droge oder eine Verhaltensweise zur Sucht? Darüber spreche ich jetzt mit Heino Stöver. Er ist Direktor des Instituts für Suchtforschung der Fachhochschule Frankfurt. Herr Stöver, wie kann man Sucht überhaupt definieren? Wie bekommt man da eine Trennschärfe hin?
Also, ich muss vielleicht vorab schieben, dass ich ein sehr großer Kritiker des Suchtbegriffs bin. Weil eigentlich erleben wir seit 10, 20 Jahren so ein Phänomen, dass immer mehr Verhaltensweisen versüchtelt werden. Das heißt, intensives oder gewohnheitsmäßiges Verhalten wird eigentlich unter der Überschrift Sucht betrachtet. Und die Frage ist, nützt uns das? Wir kommen dazu, dass wir intensives oder gewohnheitsmäßiges Verhalten als eine Sucht betrachten. Damit könnte man einmal denken, dass die zentralen, sagen wir in Anführungsstrichen, wirklich massiven und manifesten Süchte verharmlost werden. Also was ist das Glas Rotwein jeden Abend gegen eine Heroinsucht, die illegal befriedigt werden muss oder die Sucht eines Alkoholikers? Damit wird einerseits ja, wie gesagt, eine Verharmlosung anderer Süchte begangen und auf der anderen Seite ist Sucht immer ein Begriff, der die Eigenschaft hat, sagen wir mal, zu externalisieren, also dass sozusagen Suchtursachen in Substanzen gesucht werden und zwar vordringlich. Und es sind ja eigentlich wir, die über weite Strecken die Substanzen wählen und auch für einen bestimmten Lebensstil oder Gewohnheiten entscheiden, die wir aufnehmen, irgendwann beenden oder die sozusagen nicht völlig unabhängig von uns betrachtet werden können. Das ist ein bisschen meine Kritik an dem Suchtbegriff, weil der gesellschaftliche Prozess, der dahinter steht oder von dem man diesen Begriff nicht ganz lösen kann, ist die Versüchtelung. So dass immer mehr intensive Verhaltensweisen, Intensitäten, die wir früher als ja Kauzigkeit, Spleenigkeit, Gewohnheitsmäßigkeit betrachtet haben, wie in einen Trichter schieben wir die durch diesen Suchtbegriff.
Der Mensch will ja dennoch immer alles ganz gerne klassifizieren. Welche möglichen Definitionen gibt es denn, um das Konstrukt Sucht dennoch irgendwie zu greifen?
Dazu gibt es ja verschiedene Klassifikationssysteme, die je nach Disziplin sich ändern und wandeln. Also die Mediziner und Psychiater nehmen natürlich den ICD-10, also die International Classification of Mental Disorders. Und danach gibt es einen Fragebogen. Und wenn man da drei Kriterien erfüllt innerhalb des letzten Jahres, dann erfüllt man eben auch das Kriterium für Sucht, um medizinisch behandelt werden zu können und um die Behandlung auch abrechnen zu können. Das ist die medizinische, eher eine technische Klassifikation, die man relativ schnell erfüllt, interessanterweise. Das sind eben die klassischen Kriterien, dass sich eine Toleranz entwickelt, dass der Konsum fortgesetzt wird, trotz negativer bekannter Konsequenzen. Und das erfüllt im Grunde genommen jeder Zigarettenraucher, der kontinuierlich raucht, der sozusagen wider besseren Wissens sich diese Substanzen einverleibt und auch sozusagen trotz widriger Folgewirkung für den Körper und für die Umwelt das Verhalten fortsetzt. Also insofern haben wir eine technische Definition, ICD-10, aber wir haben eine landläufige Definition. Das würde ich mal übersetzen mit, wenn alle weiteren Lebensäußerungen sozusagen verkürzt werden und wie im Tunnelblick alle Aktivitäten nur noch auf das eine Verhalten fixiert ist. Unter Vernachlässigung aller anderen Potenziale, die der Mensch eben in der Alltagsbewältigung entfalten kann. Das ist, glaube ich, so eine gängige landläufige Definition von Sucht.
Also die landläufige Definition kommt in diesem Fall dann sogar mal der Realität etwas näher. Sucht ist also immer dann, wenn in der Folge des Konsums oder des Verhaltens Probleme auftauchen, die unser Leben beeinträchtigen, auf welche Art und Weise auch immer.
Psychisch oder sozial oder juristisch, genau. Ja, das wäre so eine Definition. Ich würde sehr dafür plädieren, weil eben der Begriff, ich kann Ihnen das nochmal an so Begriffen deutlich machen, es wird an jede intensive Verhaltensweise das Wort Oholic gehängt oder Junkie. Wir haben Schokoholics, ich habe neulich von Seehofer gehört, er wäre ein Politoholic oder er wäre ein News-Junkie oder was auch immer. Das sind so Dinge, mit denen wir glauben, jeder wüsste schon, was damit gemeint ist, aber eigentlich tragen wir dazu bei, zu so einem, ja, was Sie sagen, eben zu einer weiteren Trennunschärfe und eigentlich dazu, dass wir, sind wir nicht alle ein bisschen süchtig, und das trifft den Ernst der Situation nicht, wird insbesondere denen nicht gerecht, die massiv unter Suchtkrankheiten leiden.
Aus meiner Sicht ein weiterer schwieriger Punkt ist ja beim Thema Drogen und Sucht die Trennschärfe zu Genussmitteln. Also sind denn diese Stoffe oder Verhaltensweisen per se schlecht? Sie können ja auch auf der einen Seite Lebensqualität liefern. Und beim Alkohol zum Beispiel nimmt man das ja für selbstverständlich. Dennoch ist Alkohol den Zahlen nach und objektiv betrachtet die gefährlichste Droge, die wir in Deutschland haben, gilt aber als Genussmittel. Cannabis wird dagegen als Droge bezeichnet, obwohl Studien eindeutig zeigen, dass ja die Suchtgefahr und auch das Gefährdungspotenzial dabei wesentlich geringer ist als beim Alkohol. Also konkret gesagt, eine Flasche Wein in fröhlicher Runde, das ist normal und üblich. Cannabiskonsum für einen lustigen Abend, das ist dagegen eine Straftat. Das halte ich persönlich für eine Doppelmoral. Wie sehen Sie denn diese Diskussion?
Also ich bin absoluter Befürworter der Freigabe, der legalen Zugänglichkeit. Wir müssen uns nur über den Grad und die Schwellen und den Ausschluss bei der Zugänglichkeit einigen. Ich finde es nicht sehr intelligent, als gesundheits- oder drogenpolitische Strategie offenbar eine Nachfrage, die seit 30, 40 Jahren manifest in unserer Gesellschaft vorhanden ist, dem Schwarzmarkt zu überlassen. Und die Menschen, die sich dem auch bedienen, danach zu kriminalisieren. Wir haben ja etwa 250.000 drogenbedingter Straftaten, die jedes Jahr von der Polizei ermittelt werden. Und 170.000 davon beziehen sich auf reine Konsumentendelikte, geringen Grammbereich, der zum Eigenbedarf genutzt wird. Und 110.000 dieser Fälle betreffen nur den Umgang mit Cannabis. Das heißt, wir kriminalisieren in der Regel junge Menschen, die nachhaltige Folgen haben und spüren in der Arbeitsschule, im Elternhaus, in der Partnerschaft, wie auch immer, dass da plötzlich die Staatsanwaltschaft ermittelt oder die Polizei ermittelt. Und das kann nicht sein. Und da müssen wir Wege finden, wie wir das intelligenter lösen, einen größeren Verbraucherschutz organisieren. Wir können doch solche Substanzen, die von Millionen benutzt werden, nicht dem Schwarzmarkt überlassen. Als wäre da kein mündiger, bewusster Umgang möglich und als wäre jeder Gebrauch per Definition ein Missbrauch. Und das kann nicht sein. Die meisten Menschen haben ja einen alltagsintegrierten Substanzgebrauch, der selbst Medikationszwecken dient oder Rekreationszwecken, was auch immer.
Also Sie setzen ganz klar auf Aufklärung, die alle Punkte nennt und nicht an den Realitäten vorbeigeht.
Genau. Wir sind noch in der Steinzeit, was die Aufklärung anbelangt. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde es als kernigen Begriff einfach gut, weil wir immer noch doppelmoralisch vorgehen, immer noch nicht wirklich uns trauen, die positiven und die negativen Effekte der Substanzen zu benennen. Wir trauen uns nicht, die positiven zu nennen, weil wir denken, hallo, dann können wir Leute ermuntern, diese Substanzen zu nehmen. Aber das ist ganz wichtig, weil andererseits sind wir unglaubwürdig, weil wir machen uns was vor, wenn wir nur auf die negativen rekurrieren. Das weiß ja jeder, der schon erste Experimente mit diesen Substanzen gemacht hat, dass natürlich Drogen genommen werden, um von A nach B zu kommen. Und nicht, wir fahren ja auch Auto, um von A nach B zu kommen, und wir fahren ja nicht Auto, um Unfälle zu machen. Genauso nehmen die Leute Drogen, um einen schönen Zustand zu erreichen und nicht um süchtig zu werden. Was mir noch sehr wichtig ist, als dritte Ebene, ist, dass wir eine Gelassenheit entwickeln müssen, weil Substanzgebrauch in Phasen unserer Biografie eine Rolle spielen, immer auch wechselnd und unterschiedlich. Wenn wir Cannabis zum Beispiel nehmen, ist das ein transitorisches Verhalten. Die meisten Menschen geben Cannabisgebrauch im dritten Lebensjahrzehnt auf. Irgendwann zwischen 20 und 30 ist der jugendliche Spuk vorbei damit, und dann ist das nicht mehr witzig oder hat nicht mehr den Reiz des Verbotenen oder was auch immer. Genauso Männer geben das Rauchen im vierten Lebensjahrzehnt auf. Frauen beginnen im vierten Lebensjahrzehnt, wenn sie mit dem Gröbsten der Kinder und Doppelbelastung durch sind, wieder mit Rauchen. Ja? Also wir müssen sehen, dass viele Konsumphasen transitorisch sind, Übergangsphänomene sind, die irgendwann anfangen, wieder aufhören. Wir müssen versuchen, diese Phasen zu identifizieren, zu benennen und die möglichst ohne großen Schäden zu überstehen helfen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. insgesamt in meinem Feld hat sich daraus eine große Strategie entwickelt, die nennt sich Schadensminimierung. Wir versuchen einfach bei den illegalen Substanzen Heroin, Kokain durch Vergabe von Spritzen, durch Heroinprogramme, durch ärztlich verschriebenes Methadon, versuchen wir sogenannte irreversible Schädigungen zu vermeiden. Wie meinetwegen eine HIV- oder HCV-Infektion. Die sind nicht mehr HCV schon, aber HIV, diese Infektion ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das sind irreversible Schäden, die versuchen wir zu vermeiden mit so einem Konzept von Schadensminimierung, Harm Reduction. Und wir sollten dieses Konzept Gelassenheit und Harm Reduction weiter ausbauen, statt Menschen zu versuchen zu identifizieren, zu lokalisieren, zu drangsalieren, zu kontrollieren mit ihrem Drogengebrauch und die irgendwie dingfest und ausfindig zu machen in irgendeiner Stadt oder Kommune. Stattdessen sollten wir auf Aufklärung, Bemündigung setzen, den Menschen mehr Entscheidungsfreiheiten geben, aufgeklärte Entscheidungen zu treffen.
Das war Heino Stöver, Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Fachhochschule Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Homepage www.wissenschaft.de und in der Januarausgabe der Zeitschrift Bild der Wissenschaft.
Wissen hören, präsentiert von Bild der Wissenschaft mit freundlicher Unterstützung der Siemens AG.